Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wir haben auch in den deutschen Medien fleißig darüber berichtet. Erst aus Tunesien, dann Ägypten. Bekannt wurde das alles schließlich unter dem Namen Arabischer Frühling. 2011 war es, am 25. Januar, als die Ägypter mit ihren Tagen des Zorns begannen, gegen den Diktator Mubarak und für die Demokratie zu kämpfen. Doch heute, stellt nicht nur Hans-Jürgen Bartsch fest, ist der Traum vom Frühling längst verflogen. Ägypten und ganz Afrika, mit denen wir uns hier in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen befassen, kommen einfach nicht zur Ruhe.
Den Islamisten ging es von Anfang an um die Übernahme des Staatsapparats. Hauptopfer dieses Vertrauensverlustes war fortan der Demokratiegedanke.
Wenn man die Ursachen eines Problems nicht erkannt hat, kann man das Problem nicht lösen.
Nur das Regime verfügt über das Monopol zu wissen, was Ägypten wirklich gut tut.
Die Bevölkerung muss von der Hand in den Mund leben. Die haben keinen Job und perspektivisch ist, es wird immer schlimmer.
5 Jahre lang hält sich General al-Sisi schon an der Macht. Und wenn man unserem heutigen Referenten Glauben schenken mag, wird das auch erstmal so bleiben. Von dem kleinen, hoffnungsvollen Pflänzchen der Demokratiebewegung ist so gut wie nichts mehr zu spüren in dem größten arabischen Land Afrikas. Wie das alles überhaupt so kommen konnte nach einer großen, hoffnungsvollen Zeit, wird uns gleich Amra Hamzawi berichten. Doch vorher eine Momentaufnahme dazu, wie es jetzt gerade in Kairo aussieht. Anne Almeling versucht in ihrer Reportage, die Lebenswirklichkeit der ägyptischen Bevölkerung wiederzuspiegeln, und die ist durchaus ambivalent.
Bananen, Orangen, Guaven. Der Duft frischer Früchte weht durch die engen Gassen von Mbaba. In dem dicht bewohnten Stadtviertel in der ägyptischen Hauptstadt Kairo preisen die Händler ihre Ware an. Männer und Frauen mit Einkaufstaschen prüfen die Qualität von Pfirsichen und Aprikosen. In Mbaba sind Früchte, Fisch und Fleisch günstiger als auf vielen anderen Märkten der Stadt. Aber trotzdem noch sehr teuer, findet Mohammed.
Die Preise sind stark gestiegen. Wir kaufen nur das, was wir brauchen. Der Nilbarsch hier kostete früher 15 oder 20 Pfund. Aber jetzt kostet ein Kilo 30 oder 35, manchmal sogar 40 Pfund.
Knapp 2 Euro für ein Kilo Fisch. Viele Ägypter können sich das nicht leisten. Schon jetzt lebt fast jeder Dritte unterhalb der Armutsgrenze und täglich werden es mehr. Seit die ägyptische Regierung vor 2,5 Jahren den Wechselkurs des Pfundes freigegeben, Subventionen stark gekürzt und die Treibstoffpreise erhöht hat, haben sich die Preise vervielfacht, nicht aber die Gehälter und Renten. Der ägyptische Politikwissenschaftler und emeritierte Professor der Universität Kairo, Mustafa Kamel Essayed, beobachtet das mit Sorge.
Die meisten Menschen leiden unter der wirtschaftlichen Situation. Laut dem jüngsten Haushaltsbericht, der vom Nationalen Amt für Statistik erhoben wurde, und das weiß ich, weil ich den Teamleiter kenne, ist die Armutsrate im Land von 27% im Jahr 2016 auf 32% im Jahr 2018 gestiegen.
Dabei hatte der ehemalige Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi den Ägyptern viel versprochen, bevor er Präsident wurde. In einer Fernsehansprache im März 2014 wandte er sich an die Bevölkerung.
Die Ägypter verdienen ein besseres Leben. Sie verdienen ein Leben in Würde, Sicherheit und Freiheit und haben das Recht auf Arbeit, Nahrung, Bildung, Gesundheitsversorgung und Unterkunft, die allen Ägyptern zur Verfügung stehen muss.
Davon ist Ägypten 5 Jahre nach al-Sisis Amtsantritt weit entfernt. Um das Land vor dem Kollaps zu bewahren, hat der Internationale Währungsfonds dem Staat Milliardenkredite gewährt. Mit Megaprojekten versucht die Regierung, dem Wirtschaftswachstum Schwung zu geben. Aus dem Ausland gibt es dafür viel Lob. Doch strukturelle Reformen, die den Ärmsten zugutekommen, gibt es kaum. Die Sicherheit habe sich zwar verbessert, sagt Mustafa Kamel Essayed, aber dafür gehe der Staat hart gegen diejenigen vor, die das System kritisieren.
Freedom
Freiheit gibt es nicht. Auch keine soziale Gerechtigkeit oder menschliche Würde. Ich glaube, das größte Versagen des Präsidenten ist, dass er nicht die Ideale der Januarrevolution von 2011 verkörpert. Dabei haben ihn viele Leute unterstützt, weil sie glaubten, die Muslimbrüder würden Ziele der Januarrevolution nicht ernst nehmen und weil sie wollten, dass jemand diese Ziele wieder in den Fokus rückt. Aber ich glaube nicht, dass Al-Sisi das getan hat.
Auf dem Markt in Mbawa hat sich eine Diskussion entfacht. Drei Frauen sprechen über die gestiegenen Preise und das wenige Geld, das sie zum Leben haben. Die älteste von ihnen muss mit umgerechnet 15 Euro im Monat auskommen und mit dem, was ihre Kinder ihr zustecken.
Die Menschen können die hohen Preise nicht mehr ertragen. Die Armen mit ihren begrenzten Einkommen schaffen das nicht mehr. Ich sehe Menschen weinen, weil alles teuer ist. Strom, Wasser, Gas. Was sollen wir tun?
Al-Sisi ist nicht schlecht, aber er muss uns mehr Geld geben. Er soll auf uns schauen, auf die Armen.
Al-Sisi ist nicht schlecht, sagen sie trotzdem, wie gerade aus Kairo gehört. Wie aber kommt es, dass die Menschen, die noch 2011 und danach so sehr für die Demokratisierung eintraten, heute regelrecht verstummt sind? Amra Hamzawi hat die Entwicklung hautnah miterlebt. Der ägyptische Wissenschaftler saß sogar kurzzeitig als liberaler Abgeordneter im Kairoer Parlament. Heute traut er sich nicht mehr in sein Heimatland zurück, weil Demokraten wie er mit sofortiger Verhaftung rechnen müssen. Denn wer nicht für Al-Sisi ist, ist gegen ihn. Man schaue sich dazu nur die drastisch gestiegene Zahl der Todesurteile unter seiner Herrschaft an. Demokratie in Ägypten, toter Baum oder keimende Saat? Seinen Vortrag hielt der Politikexperte am 10. April 2019 vor dem Wissenschaftskolleg zu Berlin.
In der politischen Landschaft im heutigen Ägypten erinnert kaum etwas daran, dass in diesem Land vor wenigen Jahren ein demokratischer Wandel versucht wurde. Präsident Abdel Fattah el-Sisi, ein Armeeoffizier, regiert mit eiserner Hand. Er ist bereits in seiner zweiten Amtsperiode. Seit seinem Aufstieg zur präsidialen Macht im Jahre 2014 erließ Präsident el-Sisi zahlreiche Gesetze, die darauf abzielten, das politische Leben und den öffentlichen Raum Kraft der Legalisierung autoritärer Praktiken zu kontrollieren. Von einem Kundgebungsgesetz, das die Genehmigung friedlicher Kundgebungen nahezu unmöglich macht, zur Verabschiedung neuer Regeln für staatliche Universitäten, die akademische Freiheiten deutlich einschränken, von drakonischen Mediengesetzen, welche die freie Meinungsäußerung zu einem erheblichen juristischen Risiko machen, hin zu einem NGO-Gesetz, dass Nichtregierungsorganisationen der vollständigen Überwachung einer aus den Sicherheitsdiensten zusammengesetzten Behörde unterwirft. Dennoch stoßen diese autoritären Praktiken unter der ägyptischen Bevölkerung auf keinen nennenswerten, demokratisch inspirierten Widerstand. Zweifelsohne bedient sich Präsident el-Sisi verschiedener Legitimierungsstrategien, wie etwa der Heranziehung des Kampfes gegen den auf der Sinai-Halbinsel wütenden Terrorismus sowie des Kampfes gegen den religiösen Extremismus. Beide werden herangezogen vom Präsidenten als Hauptgründe für das Erklären des Verhaltens seines Regimes. Er setzt aber auch populistische Akzente, religiöser wie nationalistischer Prägung. Wenn er im offiziellen Diskurs und in den staatlich überwachten Medien sich als gleichermaßen gottergebenes wie weltgewandtes Oberhaupt der ägyptischen Nation präsentiert, das für ein tolerantes Religionsverständnis eintritt, die Verbesserung der Wirtschaft und Sicherheitslage effektiv vorantreibt und noch dazu die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft forciert. So referiert der Präsident über den gemäßigten Islam an islamischen Feiertagen. Er öffnet neue oder restaurierte Kathedralen der koptischen Gemeinschaft an christlichen Feiertagen, verhandelt vor laufender Kamera günstige Handelsverträge mit Vertretern der Siemens AG. trifft sich regelmäßig mit dem Verteidigungsminister und dem Innenminister zwecks Erörterung der Sicherheitslage und beauftragt ebenso vor laufender Kamera sein Kabinett, den rechtlichen Schutz der Frauen gegen häusliche Gewalt zu verbessern. Für seine Rundumbetreuung der Belange Ägyptens verlangt der Präsident im Gegenzug, dass sich die Ägypter hinter ihn stellen und die Einschränkung ihrer politischen Rechte in Kauf nehmen. Trotz einiger neuer Elemente sind diese Legitimierungsstrategien autoritärer Praktiken den ägyptischen Bürgern im Grunde genommen nicht neu. Da sie, obgleich in verschiedenen Varianten seit der Entstehung der Republik im Jahre 1952, zum festen Inventar ägyptischer Regime gehören. Neu ist aber das breite Vertrauen, dass die Bevölkerungsmehrheit jenen Strategien nach Jahren der Skepsis, ja des Unbehagens, wieder schenkt. Den Ursachen dieses Phänomens, unangefochtener autoritärer Praktiken und fehlenden demokratischen Widerstands nachzugehen, ist das Ziel meines heutigen Vortrags. Meines Erachtens lassen sich hierzu drei Ursachen voneinander unterscheiden. Erstens, die nachhaltige Delegitimierung des demokratischen Aufstands aus dem Jahre 2011. Präsident el-Sisi und sein Regime betreiben diese, indem sie im offiziellen Diskurs demokratischer Forderungen der Bürger mit den Gefahren eines ausbrechenden Chaos gleichsetzen und die Angst vor dem Verlust der Staatlichkeit Ägyptens nachdrücklich schüren. Zur Erinnerung, weite Teile der ägyptischen Gesellschaft hatten im Januar 2011 ein Ende der autoritären Herrschaft des ehemaligen Präsidenten Hosni Mubaraks gefordert und schließlich seine Absetzung herbeigeführt. Es folgte eine politische Öffnung. Ich frage mich immer, inwieweit man auch zwischen 2011 und 2013 von einem Demokratisierungsprozess sprechen kann, ob dann der richtige, mehr zutreffende Begriff der Öffnung hier dann auch angebracht wäre. Es folgte eine politische Öffnung, die den Ägyptern freie Wahlen und weitgehende Mobilisierung in der Zivilgesellschaft bescherte. Diese Öffnung war dennoch nur von kurzer Dauer. Sie endete im Juli 2013 mit der Absetzung eines gewählten Präsidenten und dem Aufstieg zur Macht des damaligen Verteidigungsministers el-Sisi. Zweitens, neben der Delegitimierung des demokratischen Aufstands im Jahre 2011, möchte ich als zweite Ursache den Vertrauensverlust unter der Bevölkerungsmehrheit hinsichtlich der Rolle der Zivilgesellschaft nennen. Die Zerstrittenheit der ägyptischen Zivilgesellschaft, das undemokratische Politikverständnis ihrer säkularen wie islamistischen Akteure und ihrer Unfähigkeit, auf die alltäglichen Bedürfnisse der Bürger einzugehen, resultierten zwischen 2011 und 2013 in einem erheblichen Vertrauensverlust. Hauptopfer dieses Vertrauensverlustes war fortan der Demokratiegedanke, der sein positives öffentliches Echo einbüßte. Davon erholt hat sich der Demokratiegedanke bis zum heutigen Tage nicht. Als dritte Ursache, mit der Entzauberung des Demokratiegedankens und mit der Akzeptanz autoritärer Praktiken, beide gehen mit einer dramatischen Veränderung in der Interessenlage der Bevölkerungsmehrheit einher. Wie unabhängige Meinungsumfragen belegen, stellt die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage gegenwärtig die Hauptpriorität der Mehrheit dar, etwa 90%. Ich werde im letzten Abschnitt meines Vortrags auf die Meinungsumfragen eingehen. Die Bildung einer demokratischen Regierung sieht hingegen eine schwindende Minderheit von lediglich 3% als eine Priorität. Die Zustimmung für ein demokratisches Ägypten war 2011 erheblich höher. Doch dies galt auch für die Hoffnung der Mehrheit auf eine Verbesserung der Wirtschaft und Sicherheitslage nach dem demokratischen Aufstand. Sobald jene Hoffnung sank, sank auch die Zustimmung zur Demokratie. Folgerichtig unterstützte eine Vielzahl der ägyptischen Bürger im Jahre 2013 eine Beendigung des demokratischen Experiments und verband mit der wiederhergestellten autoritären Regierung die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen. Meinungsumfragen aus den letzten Jahren bestätigen, dass mehr und mehr Ägypter die Wirtschafts- und Sicherheitslage inzwischen positiver beurteilen. Und das, obwohl sich die Armutsrate auf 30%, die Inflationsrate auf 14% und die Arbeitslosigkeit auf 9% belaufen. Ägypten lebt heute 2019 wieder im Zeitalter eines populären Autoritarismus. Nun etwas mehr zu den drei Ursachen. Zur Delegitimierung des demokratischen Aufstands aus dem Jahre 2011. Präsident el-Sisi bezeichnet stets die Proteste, die im Jahre 2011 über den Nahen Osten hinweg gefegt waren, als einen auf einer fehlerhaften Diagnose basierenden falschen Umgang mit den Krisen der arabischen Länder. Die Proteste werden im offiziellen Diskurs nicht als Proteste erwähnt, sondern als Vorfälle. So hätten die Vorfälle von 2011 Ägypten geschadet und sowohl den Staat als auch die Gesellschaft erheblichen Risiken ausgesetzt. Für den Präsidenten und die herrschende Elite des Landes, die erneut aus Angehörigen des Militärs oder immer noch sowie der Sicherheitsapparate und der staatlichen Bürokratie besteht, waren die damaligen Vorfälle schlicht unheilvoll und sie sollten sich unter keinen Umständen wiederholen. Der vom Präsidenten verwendete Begriff der Vorfälle soll vergessen machen, dass den Protesten von 2011 eine umfangreiche demokratische Mobilisierung vorausging. Unter Vorfällen im arabischen Ahdath werden in der Politik spontane oder unerwartete Handlungen verstanden. Im offiziellen Diskurs Ägyptens gab es diesen Sprachgebrauch schon vor 2011. Der Brotaufstand im Januar 1977 unter dem damaligen Präsidenten Sadat oder die Brotproteste paramilitärischer Truppen im Oktober 1986 unter dem damaligen Präsidenten Hosni Mubarak wurden ebenfalls von den beiden damaligen Präsidenten als Vorfälle bezeichnet und erhielten somit den Anstrich singulärer, sogar krimineller Aktionen. Damals wie heute geht es den Herrschenden darum, Bürgerproteste als gewalttätiges Vergehen an der Stabilität des Landes zu delegitimieren. Natürlich waren die Proteste von 2011 nicht gewaltfrei. Islamistische und andere Gruppierungen hatten Gewalt gegen Polizeiwachen, Gefängnisse und andere Orte staatlicher Macht ausgeübt. Doch der Gewalt aus Teilen des Volkes war die staatliche Gewalt vorausgegangen. Und dennoch verliefen die Proteste weitgehend friedlich, wie die Bilder vom Tahrirplatz und anderer Orte bewiesen. Was dem demokratischen Aufstand von 2011 objektiv nicht angelastet werden kann, dichtet ihm der vorbelastete Ausdruck der Vorfälle nachträglich an. Den Aufstand gegen Mubarak als fehlgeleitet zu bezeichnen, hat aber noch einen zusätzlichen Nutzen. So wird das Jahr 2011 als der eigentliche Grund der heutigen schwierigen Wirtschafts- und Sicherheitslage Ägyptens dargestellt. So behauptete Präsident el-Sisi in jüngsten Reden, dass der humanitäre, finanzielle, moralische Preis, das ist ein Zitat, der humanitäre, finanzielle und moralische Preis, den Ägypten bezahlt hat, nicht so hoch gewesen wäre, wenn die herrschenden Zustände vor 2011 gleich geblieben wären. Zitat Ende. Stattdessen war es aber diese, Zitat Anfang, unüberlegte Bewegung der Bevölkerung, mit der die Tore der Hölle geöffnet worden seien. Genau diese Aussagen offenbaren das autoritäre Politikverständnis des ägyptischen Präsidenten. Sie degradieren die Bürger des bevölkerungsreichsten arabischen Landes zu politisch unreifen Menschen, die dem Staat und der Gesellschaft erheblichen Schaden zugefügt haben, als sie unüberlegt die Demokratie einforderten. Der Präsident wirft somit seinen Bürgern Ahnungslosigkeit vor, da sie kurzweilig dem Glauben verfallen waren, ihre Lebensrealität durch einen Demokratisierungsprozess ändern zu können. Dieses autoritäre Politikverständnis zwingt die Bürger Ägyptens in die völlige Abhängigkeit gegenüber dem allwissenden Regime, das gleich mit dem Staat gesetzt wird. Nur das Regime verfügt über das Monopol zu wissen, was Ägypten wirklich gut tut. Nur die Machthaber können Veränderungen einführen oder Reformen durchsetzen. Nur sie wissen, wie das Wohl des Landes geschützt werden kann. Und dazu gehört, dass sich der demokratische Aufstand von 2011 nicht wiederholen darf. Die Bürger sollen dem Präsidenten und seinen Gefolgsleuten vertrauen, Ägypten vor der Katastrophe neuer Proteste bewahren zu können. Gegebenenfalls muss dafür eben auch die Unterdrückung uneinsichtiger Bürger in Kauf genommen werden. Von Reform von Rechtsstaatlichkeit gar keine Rede. Als zweite Ursache sehe ich die Zerstrittenheit der Zivilgesellschaft. Denn dem Regime und seinem autoritären Politikverständnis steht heute eine geschwächte und zerstrittene ägyptische Zivilgesellschaft gegenüber. Diese Zivilgesellschaft, die im Jahre 2011 mit ihren zahlreichen Netzwerken, junge Aktivistinnen, den traditionellen und sozialen Medien sowie säkularen und islamistischen politischen Strömungen am demokratischen Aufstand beteiligt war, wird durch restriktive Gesetze und repressive Maßnahmen des Regimes unter Druck gesetzt und infolge marginalisiert. Dennoch resultiert die Marginalisierung der ägyptischen Zivilgesellschaft nicht nur aus den Machtpraktiken des Regimes, sondern auch aus der ideologischen Zerstrittenheit ihrer Akteure und aus ihrem eigenen undemokratischen Politikverständnis. Säkulare politische Strömungen und diese setzen sich in Ägypten aus liberalen, linken und nationalistischen Bewegungen zusammen, dämonisieren heute nach einer kurzen Phase der Kritik am Regime und nach einer noch kürzeren Phase des Schulterschlusses mit der Muslimbruderschaft, mit der Hauptbewegung des islamistischen Spektrums, dämonisieren den Islamismus zum Haupthindernis der Demokratie. Sie setzen die Hoffnung abermals in einen modernen Staat, der die Aufgabe hat, rückwärtsgewandte islamistische Bewegungen zu zerschlagen und säkulare Strukturen zu fördern. In der säkularen Weltanschauung sind die Entstehung von Demokratie, die Einleitung von Demokratisierungsprozessen, ja die Etablierung der Rechtsstaatlichkeit willkommene, dennoch zweitrangige Errungenschaften. Unter den Vorzeichen dieses undemokratischen Politikverständnisses waren säkulare Strömungen im Sommer 2013 bereit, die Machtübernahme durch die Armee zu unterstützen und gravierende Menschenrechtsverletzungen gegen Islamisten stillschweigend zu akzeptieren. Zur Erinnerung, nach Massenprotesten gegen den demokratisch gewählten islamistischen Präsidenten Mursi hatte der damalige Verteidigungsminister al-Sisi im Juli 2013 Mursi abgesetzt, die 2012 verabschiedete Verfassung, die problematisch war im Hinblick auf die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Die Verfassung wurde außer Kraft gesetzt und eine Übergangsregierung unter Beteiligung zahlreicher säkularer Politiker gebildet. Es folgte eine Gewalteskalation zwischen staatlichen Organen und Islamisten, an der beide beteiligt waren und in deren Zuge die Menschenrechtsverletzungen verübt worden waren. Es folgten aber auch die allmähliche Marginalisierung der an der Übergangsregierung beteiligten säkularen Politiker sowie der Aufstieg zur Präsidialmacht von el-Sisi und durch ihn unterstützt von einer neuen Offizierselite der Armee, des Geheimdienstes und des Innenministeriums. Dass säkulare Strömungen die Beendigung des kurzlebigen demokratischen Experiments zwischen 2011 und 2013 als einen akzeptablen Preis für die Zerschlagung der Islamisten betrachteten, hat tiefgreifende Gründe, die in der sozialen und politischen Entwicklung Ägyptens verwurzelt sind. So haben säkulare Politiker und Intellektuelle nie an einer vollständigen Friedensbereitschaft der einflussreichsten islamistischen Bewegung, der Muslimbruderschaft, geglaubt, da die Anfänge dieser Bewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht gewaltfrei verlaufen waren. Im säkularen Umfeld wurde und wird auch angezweifelt, dass die Muslimbruderschaft die Legitimität des ägyptischen Nationalstaats anerkennt, da die Bewegung in ihrem Diskurs stets auf variierende Staatskonzepte verweist. Vor allem jedoch resultiert das Unbehagen säkularer Strömungen am Islamismus aus dessen auf Religion basierenden totalen Wahrheitsanspruch, der im fundamentalen Gegensatz zu einem demokratischen Politikverständnis und einem freiheitlichen Gesellschaftsbild steht. Es waren die Symptome jenes islamistischen totalen Wahrheitsanspruchs zwischen 2011 und 2013, welche die säkularen Strömungen gegen die Islamisten aufbrachten und schlussendlich zur Unterstützung der Machtübernahme durch die Armee führten. Wenn ein Referendum über Verfassungsänderung zu einem Dschihad, zum Heiligen Krieg gegen das säkulare Ägypten verklärt wird, so war es in Ägypten im März 2011. Wenn eine eindeutige Anerkennung gleicher Rechte für ägyptische Kopten nie erfolgt, wenn die Verfassung als letztgültiger Referenzrahmen der Politik und des Verhaltens staatlicher Organe nicht anerkannt wird und durch unklare Verweise auf das islamische Recht in Zweifel gezogen wird, wenn Wahlen zu religiösen Momenten umgedeutet und Wählerfronten entlang eines faschistisch konstruierten Dualismus von gläubigen und ungläubigen Ägyptern gebildet werden, dann ergibt sich eine soziale und politische Wirklichkeit, in der die Verunsicherung säkularer Strömungen greifbar ist. Und so war Ägyptens Wirklichkeit zwischen 2011 und 2013. Als klar wurde, dass die Islamisten sowohl die Religion wie auch ihr gesellschaftliches Kapital, das sie über Jahrzehnte hinweg, seit den 70er Jahren, erarbeitet hatten, zum Erfolg an den Wahlurnen zu nutzen wussten und ihrer Dominanz im Parlament und in der Exekutive zwischen 2011 und 2013 zu einer Monopolstellung in der Politik ausbauen wollten, zogen die säkularen Strömungen kurzerhand die Beendigung des demokratischen Experiments vor und unterstützten die Armee, die ihrerseits die Islamisten loswerden wollte. Die Tatsache, dass die herrschende Offizierselite seit 2013 und bis zum heutigen Tage nach und nach die Beteiligung säkularer Politiker an der Regierung reduzierte und säkulare Aktivistinnen und Aktivisten verfolgt, vor allem Aktivisten, die das autoritäre Politikverständnis des Regimes sowie das autoritäre Politikverständnis des Islamismus kritisieren. Dies bewegte die Mehrheit der säkularen Strömungen nicht dazu, in einen friedlichen Widerstand gegen den Autoritarismus zu gehen. Das säkulare Ägypten wirkt eh wie erstarrt. Es verharrt in der Vorstellung eines Bündnisses mit dem Regime, das es so nicht mehr gibt. Es widersetzt sich der Anerkennung seiner gesellschaftlichen Marginalität und seines Verlustes an demokratischer Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite stigmatisieren islamistische Gruppen politischer und intellektueller Anhänger des modernen Staats und des säkularen Ägyptens als eigentliche Ursache des politischen Übels, des Autoritarismus und des moralischen Verfalls der Gesellschaft. Um die Gesellschaft ganzheitlich von oben gemäß bestimmter Deutungen des Islam und einer am islamischen Recht ausgerichteten Politik, im Arabischen als Siyasa Sharia, neu zu gestalten, bedarf es aus islamistischer Sicht der Übernahme des Staatsapparats. Und zwar mit Hilfe religiös orientierter Oppositions- und Mobilisierungsaktivitäten sowie anhand der Beteiligung an Wahlen, die sowohl in der Politiksphäre wie in Parlaments- und Präsidentschaftswahlen als auch auf der intermediären Ebene der Zivilgesellschaft in Gewerkschaften, in Berufsverbänden, in Studentenverbänden entfaltet werden sollen. Den Islamisten ging es von Anfang an um die Übernahme des Staatsapparats. So hatten islamistische Strömungen den demokratischen Aufstand von 2011 aufgefasst und beteiligten sich nach anfänglicher Unentschlossenheit daran. Zwischen 2011 und 2013 nutzten die Muslimbrüder und andere Islamisten die politische Öffnung, um in die Politiksphäre und in die Zivilgesellschaft durchzubrechen. Vor allem die Muslimbrüder reduzierten gleich nach der Absetzung des damaligen Präsidenten Mubarak ihren Gebrauch des demokratischen Gedankens auf ein einziges Element, auf die Beteiligung an Wahlen. Sie zeigten sich nicht mehr gewillt, mit den säkularen Kräften zusammenzuarbeiten. Sie zeigten sich aber viel mehr daran interessiert, mit den ultrakonservativen Salafi-Brüdern zu kooperieren und suchten politisch die Nähe der Armee. Das Resultat war eine Polarisierung der Politik durch einen säkular-religiösen Dualismus und ein Versagen der ägyptischen Zivilgesellschaft, einen demokratietragenden Konsens zu entwickeln. Das Resultat war eine Wende der Muslimbruderschaft hin zum ultrakonservativen Gedankengut der Salafis, die sich weder zu gleichen Bürgerrechten für ägyptische Kopten noch zu Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft bekannten und die Verfassung nie als letzte Instanz des Staats und das Verhaltens staatlicher Organe anerkennen wollten. Das Resultat war die Schlachtrufe der langen Bärte nach der Islamisierung des Staats und der Gesellschaft, die Kopten und säkulare Ägypter beunruhigten. Das Resultat war ein Wetteifer unter den Islamisten, um ein Bündnis mit der Armee und dem Sicherheitsapparat zu bilden, in dessen Zuge erhebliche Menschenrechtsverletzungen zwischen 2011 und 2013 in Kauf genommen worden waren. Als die Bildung einer Allianz zwischen der Muslimbruderschaft und der Armee während der Präsidentschaft Mursis, die von kurzer Dauer war, ein Jahr zwischen 2012 und 2013, als die Bildung dieser Allianz jedoch scheiterte und die militärische Führung sich dazu entschlossen hatte, die Regierungsgewalt an sich zu reißen, fanden die Muslimbrüder keine Verbündeten, um sich wirksam dagegen zu stemmen. Säkulare Politiker und Intellektuelle schlugen sich, wie bereits erwähnt, mehrheitlich auf die Seite der Armee. Säkulare Aktivistinnen, die den demokratischen Aufstand von 2011 führten, vertrauten der Bruderschaft inzwischen nicht mehr und zogen es vor, sich aus dem Machtkampf zwischen ihnen und der Armee herauszuhalten. Sogar einige Salafis, die die Brüder zu ultrakonservativem Handeln verleiteten, hatten die Machtübernahme durch die Armee gebilligt. Das undemokratische Politikverständnis der Bruderschaft rächte sich. Den Preis zahlte aber das ganze ägyptische Volk, das sich mit der Beendigung einer politischen Öffnung und mit der Entstehung eines neuen autoritären Regimes konfrontiert sah. Die Verfolgung der Muslimbruderschaft führte zu Menschenrechtsverletzungen und der Aufstieg der neuen Offizierselite bedeutete eine Kehrtwende in der Politik, weg von der politischen Öffnung und zurück zum autoritären Regieren der vielen, vielen Jahrzehnte vor 2011. Das undemokratische Politikverständnis säkularer wie islamistischer Strömungen, welches sie mit der Offizierselite teilten, ist somit für das Scheitern der Demokratie verantwortlich gewesen. Genau wie den säkularen Strömungen, die in der Gegenwart erstarrt sind und die sich die Ergebnisse ihres undemokratischen Handelns nicht vor Augen führen, fehlt es den Islamisten bis zum heutigen Tage an selbstkritischen Einschätzungen ihrer sozialen und politischen Rolle. Hier sind keine Unterschiede zwischen den in Ägypten gebliebenen und den im Exil lebenden Islamisten erkennbar. Vor allem die Muslimbruderschaft, deren Führung sich größtenteils hinter Gittern befindet, verharrt entweder in einer Weltanschauung, in der sie vornehmlich Opfer sind, und sie untermauern dies mit den Menschenrechtsverletzungen gegen ihre Mitglieder und dem diesbezüglichen Schweigen der Mehrheit säkularer Strömungen, oder die Bewegung übt sich in einer Radikalisierung, die zur Entstehung von gewaltbereiten Splittergruppen führt. Dem in der ägyptischen tief verwurzelten undemokratischen Politikverständnis, in der ägyptischen Zivilgesellschaft tief verwurzelten undemokratischen Politikverständnis sind seit 2011 nur wenige Aktivistinnen entkommen. Sie waren entschieden gegen die religiöse Aufladung der Referenda und Wahlen, gegen die nicht konsensfähige Verfassung aus dem Jahre 2012. Sowie gegen die Absetzung des gewählten islamistischen Präsidenten ohne demokratisches Verfahren. Obwohl jene Aktivistinnen und Aktivisten säkularer wie islamistischer Prägung im öffentlichen Leben nicht mehr als eine kleine Minderheit darstellen, sind sie von den großen Akteuren der ägyptischen Politik verfolgt und verteufelt worden. Ausgeschlossen aus den Reihen säkularer Parteien, die mit dem Regime zusammenarbeiten. Ausgeschlossen aus dem finanziell starken Establishment der Muslimbruderschaft, das linientreuer Brüder unterstützt, im Inland wie im Ausland. Und belagert vom Regime mit Repressalien der Sicherheitsdienste sowie juristisch veranlassten Ausreiseverboten und Freiheitsstrafen. Aber nur dort, wo diese wenigen demokratisch gesinnten Aktivisten agieren, kristallisieren sich antiautoritäre Ansätze heraus. Sei es an den staatlichen Universitäten, in Berufsverbänden, in Menschenrechtsinitiativen oder in den sozialen Medien. Es ist nur dort, dass eine demokratische Saat keimt, um auf den Titel meines heutigen Vortrages zurückzukommen. Politisch jedoch, abgesehen von sehr seltenen Mobilisierungsmomenten seit 2013, die vor allem angesichts polizeilicher Gewalt zustande kamen, tun sich jener demokratisch gesinnten Aktivisten vor allem durch Boykottstrategien zusammen und fühlen sich vom Volk unbeachtet oder missverstanden. Nun zu der dritten und letzten Ursache und somit zum Volk, zu den gewöhnlichen Bürgern. Wie stehen Sie zu den Akteuren der Politik? Fühlen Sie sich betrogen um das Demokratisierungspotenzial, das sich nicht entfalten durfte? Interessieren Sie sich noch überhaupt für die Entstehung einer demokratischen Regierung in Ägypten? Wie ist Ihre Interessenlage gegenwärtig? Die Wahlbeteiligungsrate, die sich zwischen 2011 und 2013 nah an der 50%-Marke aufhielt, ist seit 2013 auf etwa 25% gesunken. Gegenwärtige Meinungsumfragen, und ich stütze mich hierzu auf die Meinungsumfragen des von der Princeton University geleiteten Projekts des sogenannten Arab Barometers. Gegenwärtige Meinungsumfragen belegen, dass die Mehrheit der Ägypter gegenwärtig von der Forderung nach Demokratie abrückt. Im Jahre 2011 unterstützte eine nahezu 80%ige Mehrheit die Bildung einer demokratischen Regierung. Die Unterstützung war sowohl in urbanen Zentren als auch in ruralen Gebieten, war durch verschiedene Bildungsgruppen und verschiedene Generationen erkennbar. Im Jahre 2016 aber, laut der Meinungsumfragen des Arab Barometers, sank die Unterstützung für eine demokratische Regierungsform auf 53%. Eine 21% starke Gruppe der ägyptischen Bevölkerung sprach sich sogar für die Bildung einer undemokratischen Regierung aus. Die schwindende Unterstützung für die Demokratie unter den Menschen in Ägypten lässt sich deutlich mit dramatischen Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung der Wirtschafts- und Sicherheitslage sowie im Hinblick auf das öffentliche Vertrauen in die politischen Akteure der Zivilgesellschaft verbinden. So beurteilten im Jahre 2013 nur 7% der Bevölkerung die wirtschaftliche Lage als gut. Und das war runter von 23% vor dem demokratischen Aufstand 2011. So beurteilten 2013 nur 7% der Bevölkerung die wirtschaftliche Lage als gut, während 2016, drei Jahre nach der Beendigung des demokratischen Experiments oder der politischen Öffnung, 30% mit der Wirtschaft zufrieden waren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig anzumerken, dass eine große Mehrheit der Ägypter die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage als ihre oberste Priorität erachtet. Wie ich eingangs Ihnen gesagt habe, etwa 90%. Die Bildung einer demokratischen Regierung sieht hingegen eine kleine Minderheit von 3% als eine Priorität. Noch dramatischer ist die öffentliche Einschätzung der Sicherheitslage zwischen 2011 und 2016. Die Meinungsumfragen des Arab Barometers hören im Jahre 2016 auf. Im Moment versuchen sie, neue Meinungsumfragen einzuleiten. In Ägypten und im gesamtarabischen Raum. Noch dramatischer ist die öffentliche Einschätzung der Sicherheitslage. Abgerutscht von einer positiven Einschätzung von 52% im 2011 auf nur 19% im 2013, dann angestiegen auf 79% im 2016, erneut drei Jahre nach der Beendigung des demokratischen Experiments. Während das Bürgervertrauen in die staatlichen Organe, allen voran in die Armee, zwischen 2011 und 2016 gleich hoch geblieben ist, sank jenes Vertrauen in die Zivilgesellschaft und in die politischen Parteien im gleichen Zeitraum erheblich. So rutschten politische Parteien auf der Skala des Bürgervertrauens von 58% im 2011 auf nur 20% im 2016 ab. Die heutige Auffassung der Bevölkerungsmehrheit in Ägypten bezüglich der Demokratie scheint deckungsgleich mit dem aktuellen Diskurs des autoritären Regimes, der den demokratischen Aufstand von 2011 und die darauf folgenden politischen Veränderungen oder, um das Regime treu auszudrücken, die Vorfälle von 2011 negativ darstellt und als für die Zukunft unerwünscht bezeichnet. So gab 2016 eine Mehrheit von 82% zu verstehen, dass politische Reformen, wenn überhaupt,
nur graduell eingeführt werden sollen und dass die Regierung diese Einführung kontrollieren soll. Das Bürgervertrauen in die Regierung lag in der Meinungsumfrage aus dem Jahre 2016 bei etwa 65%. Ist die Demokratie in Ägypten nun ein toter Baum oder eine keimende Saat? Die Analyse des Politikverständnisses des Regimes sowie der Akteure der Zivilgesellschaft, aber auch die Analyse der gegenwärtigen Wahrnehmungsmuster und Interessenlage der Bevölkerungsmehrheit deuten auf eine Abkehr von der Forderung nach demokratischem Regieren hin. Sie zeugen von der zentralen Stellung, ja vom Primat eines undemokratischen Politikverständnisses und von der Entzauberung des Demokratiegedankens unter der Bevölkerungsmehrheit. Jene Mehrheit, die ihre Hoffnung hinsichtlich der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen abermals auf das autoritäre Regime setzt. Diese Mehrheit wünscht sich zwar, dass das Regime neben seinen Bemühungen, die Wirtschafts- und Sicherheitslage zu verbessern, die Korruption bekämpft. Das macht eine Gruppe von 48% der befragten Ägypter im Jahre 2016 als ihre oberste Priorität. Ob das Regime aber demokratisch legitimiert ist oder ob sein Handeln durch Prinzipien der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit geleitet wird, ist, wenn überhaupt, zweitrangig. Um den Titel des heutigen Vortrags abschließend aufzugreifen, der Baum der Demokratie, der zwischen 2011 und 2013 aus dem ägyptischen Boden gewachsen ist, oder besser gesagt das Bäumchen, litt von Beginn an einem gehemmten Wachstum und ist in den letzten Jahren abgestorben. Trotzdem keimt die Saat der Demokratie noch in einigen Schlupflöchern in der Zivilgesellschaft, wo sich vor allem junge Ägypterinnen und Ägypter dem Primat des Autoritarismus widersetzen und allmählich eine friedliche, demokratische Widerstandskultur artikulieren. Jener Kultur, die an staatlichen Universitäten und in Berufsverbänden, in den sozialen Medien sowie in der Untergrundmusikszene zu finden ist, lässt hoffen. Und genau mit so einem Hoffnungsschimmer aus der Untergrundmusikszene möchte ich Ihnen abschließend von einem Lied einer ägyptischen Musikband abspielen. Die Band heißt Kairouki. Das Lied heißt Stehen bleiben. Isbat Makenak. Das Lied ist in arabischer Sprache, ägyptischen Dialekts.
Isbat Makenak, in Ainwanak. ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك ده نور الشمس راجع يا تموت وانت واقف يا تعيش وانت راكع اثبت مكانك ده عينك شايفة الدليل ابعد عنهم وسيب الحيطة عليهم تميل اثبت مكانك قلب الوطن جرح وصوت الحرية خلاص اتنبح كلامك ما بيتفهم إحساسك ما بيتوصف كلامك ما بيتفهم إحساسك ما بيتوصف انت بتقول كرامة وهم يردوا بمهانة انت بتقول العدل بيقولوا عنك ندل اثبت مكانك هنا عنوانك ده الخوف بيخاف منك وضميرك عمره ما خانك اثبت مكانك انت نور الفجر وهتافك صوته اعلى من صوت الرصاص والغدر اثبت مكانك وادعي ويا الاذان ليك رب اسمه الحق والعدل والسلام اثبت مكانك
Kairo Key fährt ihre Musikvideos Millionen Hits auf YouTube. Sie werden leider auch in Ägypten zensiert. Aber wenn Sie vielleicht doch einige Zeilen mitbekommen haben, das ist genau diese friedliche Widerstandskultur, die sehr viele, nicht nur junge Ägypterinnen und Ägypter, bis zum heutigen Tage bewegt. Das ist genau diese Widerstandskultur, friedliche Widerstandskultur, die ideologische Grabenkämpfe zwischen Islamisten und säkularen Kräften überschreitet. Wenn Sie vielleicht die Bilder im Hintergrund gesehen haben, das sind Bilder von gefallenen Ägyptern zwischen 2011 und 2016, die aus allen Strömungen herkamen. Diese Kraft der Überschreitung ideologischer Grabenkämpfe, diese klare Zugehörigkeit zu einer besseren Zukunft Ägyptens, lässt hoffen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.
Ein bisschen Hoffnung hat er schon noch, der Politikwissenschaftler Amraham Sawi, der vor dem Wissenschaftskolleg in Berlin gesprochen hat, über Demokratie in Ägypten, toter Baum oder keimende Saat. Das war auch schon wieder unser Hörsaalwochenende, in dem wir uns mit der Lage in Afrika und heute speziell mit der in Ägypten befasst haben.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.